Hallo zusammen, hallo Noemi, hallo Alexandra.
Hallo Angela.
Hallo Angela.
Ein Eigenheim ist teuer, egal ob Wohnung oder Haus und egal ob du neu baust oder umbaust. Was genau so teuer ist, nebst dem Kaufpreis, wo du clever kannst sparen und wie du die Kosten kannst kalkulieren, hörst du heute bei Money Matters mit den beiden Gründerinnen vom Einrichtungsservice Noah & Ginger. Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Migind, und spannenden Expertinnen, die Einblick in ihr Wirkungsfeld geben. Liebe Noemi, liebe Alexandra, schön sind ihr da. Die Alexandra ist schon zum zweiten Mal da, weil in der Folge 74 bist du dabei gewesen und hast uns ganz ehrlich und offen Einblick gegeben, wie es mit den Finanzen in der Familie so laufen kann. Eine Folge, die sehr gut angekommen ist.
Es ist sicher ein super grosses Thema und hat sicher Potenzial für mehr.
Das stimmt, man hätte noch viel länger können reden. Und heute reden wir über etwas ganz anderes. Aber zuerst ein bisschen apropos Familie. Ihr habt beide zusammen Noah & Ginger gegründet. Aber ihr habt zusammen auch 6 Kinder. Also die Alexandra 4 und Noemi 2.
Genau.
Und aktuell haben sie sogar auch 2 Babys oder 3 Kinder, die sogar dabei sind heute. Also es ist ein echtes Familienunternehmen. Und seit ihr euch Anfangsjahr kennengelernt habt, haben ihr beide auch eure Familie nur erweitert und gleichzeitig nur an Ginger weitergeführt und voran gepusht. Also mega beeindruckend. Und vielleicht fangen wir doch gerade zuerst damit an, was ihr mit eurem Business möchtet. Wer sind ihr und was ist Noah & Ginger?
Also wir heissen Noah & Ginger, das ist unser anderes Baby, also haben wir einen ganzen 7 Babys, Kind. Und es ist aus einem Bedürfnis entstanden. Noemi und ich haben schnell gemerkt, dass Interior Design sehr elitär ist und viele Leute trauen sich wie nicht, Interior zu buchen oder zu anfragen, weil sie Angst haben, ui, das ist sicher extrem teuer. Und wir haben etwas für die breite Masse wollen, dass jeder sich das leisten kann und erschwinglich ist, weil wir sind eine Mietergesellschaft. Und jeder soll das Recht haben, um schön zu wohnen. Darum haben wir sehr einen transparenten Ablauf gemacht und haben auch ein Produkt erstellt. Und das ist unsere Interior
Einrichtungspakete.
Danke, das ist mir gerade zum Wort gefallen. Habe ich gerade noch einmal angeschaut. Genau, Einrichtungspaket. Und es ist ganz einfach, wenn du zum Beispiel ein Büro willst, umgestalten willst, dann kannst du ein Paket kaufen. Wir machen das komplette Paket. Das heisst, wir machen das Einrichtungskonzept mit einer Vogelperspektive drin. Eine Shoppingliste, wo du selbstständig das alles kannst einkaufen kannst. Und dadurch, dass wir nicht einen Showroom haben und fixe Partner, haben wir eigentlich die Freiheit und die Kreativität von überall Möbel können, in unsere Pakete zu integrieren. Für uns ist einfach wichtig, dass es im Budget des Kunden ist. Also wir haben Kunden, die sagen, sie möchten das Wohnzimmer einrichten, sie haben Sofa und Salontisch, aber sie möchten noch Küsse und Accessoires, Lampe und Teppich für 300 Franken. Und das machen wir. Oder wir haben Kunden, die sagen, sie sind 10'000 Franken, aber wir bleiben einfach im Budget des Kunden. Und das ist uns wichtig. Und dadurch, dass wir erschwinglich sind, können sich auch Mieter oder einfach, ja, können sich das leisten. Und es ist eigentlich alles sehr transparent. Hast du noch eine Ergänzung noch immer vielleicht?
Nein, es ist alles gut erklärt. Eben, ich denke, okay, es ist wirklich von Mietwohnung bis zu Hausbau, Renovierung. Also können wir dann mit diesem Paket quasi alle unterstützen. Mhm. Das ist wirklich so gedacht auch.
Genau. Und aus meinem Bedürfnis ist nachher das Start-up entstanden. Genau.
Das heisst aber auch, ihr habt mega viele Leute begleitet, auch gerade eben bei Hausbau, wo man ja doch etwas grössere Projekte hat, oder bei Umbau. Und wie ist so ein bisschen der Prozess, wenn man etwas baut?
Ja, also wie du erwähnt hast, wir haben eben mehrere Kunden, die schreiben uns, ey, ich bin am Haus bauen, wie könnt ihr mich quasi unterstützen? Und wir machen das, weil wir sind eben online, wir haben aber so auch Offline-Pakete und bieten wir dann so eine pauschale Angebot an diesen Kunden. Und um sie gehen durch diesen Bauprozess, merken wir auch und wir selber auch, das haben wir auch hinter uns, Alexandra und ich. Ich nenne es so. Ich würde sagen, zuerst, wenn man baut, hat man so wie eine rosalila Phase, oder? Ist dann wie, ah, das wünsche ich mir, das ist so mein Traumhaus, das habe ich immer so gedacht, oder? Und dann kommt die Phase, wo die Kosten kalkuliert sind, was logisch ist und was normal ist. Und dann denke ich immer, man kommt wieder am Boden. Oder ist eine Realitätsphase, nenne ich das so. Und dann muss man schauen, okay, was ist mir wirklich wichtig? Was ist wirklich nötig? Wie kann ich mein Traumhaus trotzdem auf Budget dann machen lassen oder bauen lassen? Und ich denke eben, in dieser Phase ist ja, oder ist uns aufgefallen immer, dass die Kunden, wenn sie dann auf Budget schauen müssen, sind sie kreativer. Und das waren wir eben auch so. So durch den Prozess, wo man geht, durch Bauen, merkt man, okay, jetzt habe ich ein Fixbudget, das muss ich respektieren und dann kann ich sparen, aber dadurch kann ich auch kreativer sein und neue Lösungen suchen, die ich vorher eben in dieser rosa-lila Phase nicht hatte oder diese Bedürfnis nicht hatte. Und deshalb denke ich, das ist ein bisschen so die Phase, wo man als Bauherr oder als Bauherrin durchgeht und dann, wir sehen bei Kunden, kommen dann super Lösungen, auch mit Sparaktionen. Und da, wo wir dann mit neuen Ginger unterstützen, ist oft durch ein Konzept, oder? Man macht das quasi so schnell wie möglich, würde ich sagen, schon beim Pläne oder Materialisierung. Wir intervenieren schon mit Vorschlägen für die Mobilierung, damit die Leute wissen, ey, das kostet auch und so viel kann ich investieren und so viel nicht, oder? Und dann wissen sie das schon im Voraus.
Ich glaube, das, was du angesprochen hast mit dieser rosa-roten Brille, kenne ich ja wahrscheinlich ganz viel. Was kann man denn machen, wenn die Realität und die Wünsche aber vielleicht nicht übereinstimmen?
Ja, also ich denke, zuerst ist wirklich wichtig, dass man so sich eine Wunschliste macht, oder? Eben, das ist die Wunschliste. Am Anfang ist super reich, vielleicht mit Sachen, die man gesehen hat auf Zeitschriften, Pinterest, Instagram, egal wo. Und nachher kann man durchgehen und sagen, okay, was ist von dieser Wunschliste mir wichtig, wirklich, wirklich wichtig? Vielleicht sind Sachen, die man, so ist nice to have, aber in meinen Alltag bringen sowieso nicht viel. Und dann, ja, wieso soll ich da Geld ausgeben? Oder ich denke, es ist wirklich das bei der Materialauswahl, sowie eben sagen, okay, brauche ich unbedingt jetzt der Parkett, vielleicht wie in diese UNDRAD-Bilder von Pinterest mit Fischgerätmuster, oder kann ich ein anderes Muster haben, vielleicht der zu meinem Stil passt, weil oft die Leute wissen auch nicht tatsächlich, welches Stil haben sie gerne, oder? Mhm. Es ist vielleicht das Bild schön, aber das andere Bild auch, und dann so mit unseren Konzepten, wir finden auch, ey, look, das ist ja dein Stil und mit dem kannst du auch einen Landhausstilboden haben und das passt auch super, oder? Und das ist eben etwas, was wir machen können und eben durch die Planung, durch Moodboards, das ist alles, ich denke, was hilfreich ist, oder alle?
Ja, ich kann nur ergänzen, es steht und fällt mit einem Plan. Also wenn man einen guten Plan hat, dann kann man sicher auch zu, wenn man Materialisierung geht und Bemusterung macht, da kann man auch viel schauen. Es gibt auch viele ein bisschen günstigere Sachen, die genauso gut aussehen. Und wenn man wirklich auf das auf der Wishlist hat, wie Noemi gesagt hat, etwas, kann man es vielleicht nicht jetzt machen, aber vielleicht in 2 Jahren. Wenn man wieder Geld gespart hat, dann kann man vielleicht schon mal alles vorbereiten und sagen, in 2 Jahren, wenn wir wieder ein bisschen Geld haben, können wir das investieren und machen wir das im Nachhinein. Also diese Möglichkeit gibt es auch immer. Also wenn man wirklich sagt, man möchte das unbedingt, also jetzt der Boden gerade nicht, oder? Aber vielleicht man sagt irgendwie, man möchte irgendwie Paneele machen und die kosten einfach zu viel, dann tut man einfach mal planen, man macht dort irgendwann mal eine an und wenn man wieder mal ein bisschen mehr Budget hat, dann kann man das im Nachhinein noch machen. Also das geht auch so. Und das geht natürlich auch, wenn man einen Plan hat.
Aber du hast gesagt, oder ich habe jetzt beide gesagt, durch den Plan kann man aber dann auch langfristig Geld sparen, indem man das clever angeht. Habt ihr noch mehr Beispiele dafür, wie man eben beim Bau oder beim Umbau schon mitdenken kann, dass man nicht langfristig dann irgendwie oder später eben in so eine Falle reinläuft oder so?
Ja, also sicher, also zum Beispiel eben Pinterest, all die Bilder mit diesen Leerräumen und so, das sieht so schön aus, aber kostet.
Leerräume sind
zum Beispiel Galerien. Also wenn man zum Beispiel unten dran ein Wohnzimmer hat und man hat eine Galerie, man sieht in den oberen Stock rauf. So Sachen sind extrem schön, aber sind leider auch teuer. Dort kann man zum Beispiel sparen. Man kann zum Beispiel auch sparen, wenn man sagt, man dort vorplanen. Zum Beispiel, man ist nicht sicher, ob man dort irgendwann mal eine Lampe möchte haben, dann kann man mal ein Leerrohr reinsetzen. Einfach, dass es schon mal gemacht ist. Weil im Nachhinein alles zu machen, ist einfach teuer. Elektrizität. Oder man sagt der Garten, man hat jetzt kein Geld für die automatische Bewässerung, man kann es aber schon vorlegen. Weil das ist etwas, was auch ein extrem grosser Kostenpunkt ist. Man muss es nicht gerade jetzt machen, aber vielleicht in 4 Jahren. Ich denke auch, ein gutes Team ist wichtig. Also wenn man von Anfang an einen guten Architekt hat, einen guten Bauleiter hat und wirklich ein gutes Team hat, oder vielleicht nur einen Ginger auch, dann... Ja, dann kann man auch viel sparen, man kann viel Leerläufe quasi minimieren, das bringt auch etwas. Und zum Beispiel, wenn man sagt, Einbauschränke, mit dem Plan, dass man vielleicht Einbauschränke schon von Anfang an macht und nicht im Nachhinein vielleicht, weil die Schreinerarbeit teurer ist und einfach so Sachen und so Tipps werden dir dann sicher der Bauleiter, der Architekt oder Interior.
Wie wird so ein Bau oder Umbau kalkuliert?
Wenn man mit einem Bauleiter arbeitet oder mit jemand anderem, das kann auch der Architekt sein, kann er Kubikmeter kalkulieren. Was er sagt zum Beispiel, so viel Kubikmeter kostet das in diesem Haus. Mit dieser Lage, mit Rabion oder Zürich etc. Und dann weiss man, wie viel das man hat. Und dann muss man so anfangen kalkulieren. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Dann weiss man auch, was das Haus wird auch kosten. Man merkt dann auch schnell, oh, das ist dann viel, weil viele Leute möchten umso grösser, umso mehr Platz, um etc. Und plötzlich merkt man, ui, so viele Kubikmeter kosten 2 Millionen. So, das können wir uns nicht leisten. Unser Budget ist 1 Million. Und dann fängt man schon an, wieder an minimieren. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man von Anfang an macht. Und bei uns jetzt in diesem Fall und bei anderen Hunden hat es der Bauleiter gemacht. Ja.
Dass man da weiss, eben, wie viel was das so für die Inneneinrichtung zur Verfügung steht. Weil wir haben jetzt immer so ein bisschen schon vom Innen geredet, aber stimmt, es gibt ja noch ganz viele Schritte vorher. Zuerst musst du das Land haben, dann musst du Wände haben. Dann musst du...
Und mit dem Kubikmeter ist es natürlich super, weil der hat Erfahrung von der Lage, er hat Erfahrung, wie teuer das ist, eben die Materialisierung. Und es gibt natürlich Kubikmeter-Kalkulationen einfach. Da gibt es Hoch- und Luxussegment. Dann weiss der, ein guter Bauleiter weiss, aha, der hat so ein Budget, dann macht man ein bisschen eine Luxuskalkulation. Ein anderer, der vielleicht ein bisschen Low-Budget hat, ein bisschen tiefer. Also es gibt dann auch verschiedene.
Und vielleicht noch ergänzend für die Leute, die vielleicht denken, okay, aber wie kann ich dann mit dem sparen, oder? Ich denke, Kubikmeter eben ist super und man denkt aber oft, okay, ich kann dann einfach die Zimmer Größe reduzieren, oder? Und da denke ich, wenn man spricht über Sparen und vielleicht auch nachhaltig denken, ist die Frage, wollen wir jetzt wirklich sparen auf die Größe von diesen Zimmern? Also wir empfehlen immer, durchzugehen durch alle Zimmer, durch die Quadratmeter, die angezeichnet sind und schauen, lohnt sich oder lohnt sich nicht, weil das kann man nachhinein nicht mehr ändern. Und deshalb ist es besser zu sagen, okay, lohnt sich jetzt, dass ich 3 Meter vom Wohnzimmer, weiß ich nicht, streiche oder die Küche kleiner mache? Vielleicht lohnt sich eher zu sagen, okay, wie hoch sind die Wände? Kann ich vielleicht 5 Zentimeter tiefer oder 10? Das auf ganze Haus vielleicht hat einen anderen Einfluss und dann sind die Zimmer nicht kleiner, sondern vielleicht ein bisschen tiefer. Das wäre auch eine Idee. Also da muss man schauen, weil natürlich man baut quasi einmal und nachhinein die Zimmer zu vergrößern ist ja praktisch unmöglich, oder? Und deshalb, da muss man wirklich nachhaltig denken, wie kann ich? Oder eben sagen, okay, da investiere mehr Budget, aber dann zukünftig. Oder wenn wir dann zur Einrichtung kommen, dann werde ich schauen, vielleicht habe ich weniger. Aber ich weiß, ich habe gebaut die Wände so, wie ich möchte. Und die bleiben dann die nächste, weiß ich nicht, hoffentlich 100 Jahre oder noch mehr, oder? Das ist, glaube ich, am wichtigsten. Also einfach
ja, total, ich bin voll Ihrer Meinung. Total. Eben zurück zu dieser Galerie. Das ist jetzt einfach schön zu haben, aber das ist auch Kubikmeter, wo gerechnet wird, wo man nicht nutzt. Das ist einfach die Höhe. Mhm. Einfach fürs Verständnis, oder?
Oder viele Korridoren oft, oder? Von A nach B zu kommen, gibt es einen Korridor und da muss man vielleicht denken, okay, wie kann ich das so machen, dass ich auch dann den Platz nutze? Vielleicht eben mit Einbauschränken, wie wir schon erwähnt haben, kann ich da vielleicht Spiegel integrieren, dann kann ich mich gleich dort anschauen. Ich weiß es nicht, so einfach Ideen, wo man denkt, okay, da kann man diesen Platz nutzen, oder? Dann ist Geld für etwas und nicht einfach für nichts.
Ihr habt es aber schon gesagt, die ganze Planung ist mega wichtig. Wie ist es denn mit dem Budget für die Einrichtung? Gehört das dort dazu oder nicht? Oder wie budgetiere ich das überhaupt? Ich meine, beim Einrichten finde ich immer so ein bisschen, das ist also manchmal ein Fass ohne Boden. Oder kann es Fass ohne Boden sein, oder?
Es ist so.
Ja, einverstanden. Also ich lache jetzt, weil ich denke an mir selber, als ich das gemacht haben? Nein, ich habe das wirklich nicht mitgerechnet. Wir waren so in diesem Fieber vom Hausbau und dann ist man so konzentriert wirklich auf die Pläne und das und Fenster und welche Putz und das und das und dann am Ende vergisst man, wir brauchen doch ein Sofa. Und der ist nicht der gleiche Sofa, die ich jetzt zu Hause habe, wo ich in einer 2,5-Zimmer-Wohnung bin, oder? Mhm. Weil viel zu klein ist und solche Sachen. Also ich denke, je früher, desto besser. Also man muss denken, okay, ich gehe in diesem Haus, okay, ich habe Platz zukünftig, ich habe auch Zeit, eventuell die richtigen Sachen zu kaufen, aber die kosten. Also sie schauen dann wirklich beim Hausbau, es kostet so viel und so viel, vielleicht nehmen sie noch Garten rein, das höre ich oft, aber dann die Mobilierung ist jetzt wirklich nicht drin. Und dann merken wir, weil dann kommen Kunden zu uns und sagen, ja, super Haus, alles neu, aber ja, wir haben dann nur 10'000 Franken fürs Wohnzimmer und Esszimmer und dann ist knapp, oder? Weil am Ende sind die Räumlichkeiten sehr groß und dann am Ende kannst du nicht einen 3-Meter-Tisch mit 10'000, also es ist schwierig, es ist einfach schwierig, oder?
Also ich finde es extrem wichtig, dass man im eigenen persönlichen Budget, also das, was man gespart hat, wo man arbeitet etc., dass man das einplant für die Einrichtung. Weil es ist so schade, wir sehen oft so schöne Häuser oder Wohnungen und Möbel, das sind einfach... Es passt einfach nicht in. Es tut mir richtig weh ums Herz, oder Noemi? Und dann sagst du irgendwie, nachher fragst du wieso, ja, wir haben das nicht überlegt, wir haben das nicht fertig gedacht, oder? Und das ist doch schade.
Also ich habe das mega gut verstehen, ich habe das glaube ich auch nicht einberechnet. Und auch ein paar Sachen, die ihr jetzt schon gesagt habt, so, ah ja, okay, ja, macht Sinn, okay, grosse Räume sind teuer, ja gut, macht auch Sinn, aber das überlegt man sich vorher dann gar nicht so.
Ich finde, witzigerweise, es fängt an von dem Tag vom Umzug, dass man kommt heim und man denkt, okay, ich gehe auch nur zu IKEA, sage ich mal, oder? Und ich muss jetzt das und das und dann brauche ich Kiste und dann, dann geht man wirklich 500.000 Franken aus, nur für Kleinigkeiten und sind ja klein und sind ja nicht Möbel, aber nur weil man in ein neues Haus ist, braucht man Sachen, die vielleicht vorher nicht gehabt hat. Und dann, wenn man das summiert, das ist schon eine Menge, oder? Weil vorher, wenn ich gehe von einem 3,5 Zimmer Wohnung auf ein 5 Zimmer Haus, dann ist schon ein riesiger Unterschied, oder? Man braucht wirklich viel mehr, auch von kleineren Sachen. Und dann, ja, es summiert sich einfach. Mhm. Das fand ich auch als witzige Erfahrung der erste Tag, oder man geht wirklich so Notfallsachen kaufen quasi und zack, die kosten ja so viel, oder? Das ist wirklich, ja.
Ja, IKEA-Ausflüge sind nie lustig, oder beziehungsweise sie sind zuerst lustig, bis du an der Kasse bist.
Genau, oder wenn man dann noch isst, den Panzerotto oder den Hotdog und nachher ist der.
Genau. Ja. Du hast ja gesagt, ein grosser Überraschungseffekt ist vielleicht dann eben das Sofa, ganz verloren ausgesehen in diesem neuen grossen Wohnzimmer. Gibt es noch weitere Stolpersteine, die so typisch sind, die man vergisst, wenn man von einer Wohnung vielleicht in ein Haus oder in eine grosse Eigentumswohnung geht?
Also ich persönlich denke, es ist wirklich vor allem Sofa, Tisch und Stühle. Also das sind die Sachen, wo eben vielleicht in einer Mietwohnung, sag mal so, wenn man jetzt von einer Mietwohnung oder einer kleineren Wohnung kommt, sind ja normalerweise die Räumlichkeiten, vielleicht Ess- und Wohnzimmer, sind ja um die 20 Quadratmeter. Und dann, wenn man geht in einem Haus, Neubau und so, sind oft, sehen wir jetzt 35, 40, 45 Quadratmeter. Das ist Verdopplung. Und dann natürlich ein Tisch, der 2 Meter ist oder 1,50, kann wirklich sehr klein wirken, oder? Und das Sofa ist genau das Gleiche. Und das sind, ich glaube, die meisten Fälle, oder? Wo man das so...
Ja, ich glaube, auch die Leute haben oft das Raumgefühl nicht. Wenn sie von einer 2,5 oder 3,5 Zimmer wohnen oder 4,5 in ein Haus gehen, sagen wir, oder in einer größeren Wohnung, dann haben sie das Raumgefühl nicht. Und dann denken dann, ah, es geht und schon. Und dann stellen sie es hin und dann merken sie, oh nein, es sieht aus wie Lost im Space, oder? Also ich glaube, das Raumgefühl fehlt auch oft den Leuten. Aber es ist auch okay. Das ist ja unser Job, oder? Es ist in Ordnung. Und ja.
Es ist aber auch gemein, finde ich, weil wenn man in Rohbau die Räumlichkeiten anschaut, sind viel, viel kleiner.
Ja,
die wirken so viel kleiner. Also ich höre oft von Kunden auch, sie gehen auf der Baustelle und denken, boah, das ist echt mein Wohnzimmer, das habe ich ja nicht gedacht, es ist so klein. Nein, es ist alles okay, wenn weiße Wände kommen und so, es wirkt ganz anders, wenn der Boden kommt, aber im Rohbau wirkt alles klein. Also bis am Ende eigentlich ist es fies, oder? Bis am Ende merkt, ah, das passt schon und nachher, zack, es passt nicht. Das ist ein bisschen, ja, das Problem.
Also das mit dem Raumgefühl kann ich ja bestätigen, als er mein Homeoffice designt hat, habe ich ja auch gesagt, wir zügeln jetzt nachher ein mega grosses Zimmer, wo mein Büro ist. Und dann mit dem Einzug so gemerkt, ja, also wenn man da schon mal den Schreibtisch rein tut und dann habe ich ja noch ein kleines Sofa wählen und dann habe ich plötzlich gemerkt, der Schrank muss auch noch in das Zimmer, weil der hat im anderen Zimmer nicht Platz und dann, zack, ist das Zimmer voll gewesen. Und ich noch so, ich wollte dann kein kleines Pult, weil ich habe immer viele Sachen auf dem Pult und irgendwann hat Alexandra so, ja, aber das Fenster muss ich auch noch aufmachen, gell? Und so, ja.
Ja, da mag ich mich erinnern, ja.
Also ich finde das schon noch schwierig, ja, wenn du einfach so einen leeren Raum vor dir hast und dann ist das plötzlich deine, ja.
Wie sehen denn die Profis das mit den Kosten fürs Eigenheim? Das beantwortet uns Cornelia Henze. Sie ist Kundenberaterin bei der Bank Claire, der Sponsorin von Money Matters. Hallo Cornelia.
Hallo Angela.
Was, wenn jetzt mein Hausbau oder der Umbau eben teurer wird, als ich geplant habe?
Ja, das passiert in der letzten Zeit sehr viel. Vor allem, wenn man Umbauprojekte schon vor längerer Zeit finanziert hat und die Leute jetzt am Umbauen sind oder auch in den letzten 2 Jahren umbauen haben. Das ist unbedingt wichtig, wenn sich abzeichnet, dass es teurer wird, dass man wirklich mit der Bank zusammenhockt und schaut, was sind für Mehrkosten. Sind es Kosten, wo man einfach eben zum Beispiel sieht, wenn man etwas renoviert, dass wir jetzt auch noch gerade sind, wenn wir das machen. Oder wenn man sieht, eine PV-Anlage, die man eigentlich hat, also eine Photovoltaik-Anlage, die man hat geplant hatte, dass es Sinn würde machen, wenn man die ein bisschen grösser mischt. dann hat das Haus ja auch, oder, ja, das Haus auch einen Mehrwert durch das, dass man das so ein bisschen in die Schatzung, die man machen kann, einplanen kann. Und wenn es wirklich Sachen sind, die einen Mehrwert geben vom Haus, dann läuft es der Verkehrswert und dann kann man vielleicht auch ein bisschen weitergehen mit der Finanzierung. Wenn es einfach Sachen sind, die teurer sind worden, weil halt einfach eben Baupreise gestiegen sind, dann muss man nachher wirklich schauen, dass man das finanzieren kann, weil es ist auch im Interesse von der Bank, dass die Handwerker gezahlt werden können. Weil die hat das Recht, das Bauhandwerkerpfandrecht im Grundbuch einzutragen. Und das will niemand. Aber für das muss man wirklich transparent zur Bank und sagen, schau, das und das und das kostet es mehr, wie können wir das finanzieren? Und meistens gibt es immer eine Lösung, auch wenn wir manchmal ein bisschen weiter müssen gehen mit der Finanzierung, als wir das gerne würden. Aber schlussendlich bieten wir dort eigentlich Gänghand. Außer das ist eben wirklich, dass sich die Leute Sachen leisten, oder wollen leisten, was nicht drinnen liegt. Dort hört es sich halt nachher auf.
Wir sind beim Thema, was kann ich mir leisten? Was kann ich mir denn für ein Wohneigentum tatsächlich wirklich vernünftigerweise leisten?
Ja, das hören wir immer wieder, die Frage. Und ja, das schon in einem früheren Podcast mal gesagt. Wenn man sich interessiert für Wohneigentum, ist es wichtig, dass man wirklich, bevor man da gross im Netz geht, schauen, was ist um Anliegenschaften, dass man zuerst zur Bank geht und mal geht abklären, was kann ich mir überhaupt leisten. Dass man dort mal mit den Einkommenszahlen, Pensionskassenausweis und vielleicht sogar schon mit einem Objekt, mit einem Verkaufsdossier von einer Liegenschaft, die einem interessiert, zur Bank geht, die aber vielleicht noch gar nicht konkret ist. Aber ich tue aber gerne anhand von einem richtigen Beispiel rechnen, wie es dann aussehen könnte. Dass man dann wirklich das mal die Bank rechnen lässt. Erstens kommt sie mit der Schatzung überhaupt auf den Kaufpreis. Wenn man noch renovieren möchte, hebt das der Wert von dieser Liegenschaft in dem Umfang, wo man renovieren will, weil es ein altes Objekt ist, aus den 60er Jahren habe ich jetzt gerade gehabt, da kann man noch so viel renovieren, das läuft der Wert nicht wahnsinnig fest, weil es halt einfach dann wieder mit einer Renovation in einem Zustand ist, wie das heute etwa so üblich ist. Aber das ist sicher ganz wichtig, dass man dort mit der Bank reden. Und wenn man dann den Rahmen mal gesteckt hat, man kann das halt schon nicht auf jedes Objekt nachher einfach gerade eins zu eins übertragen. Weil wenn man etwas Neues kauft, dann sind die Nebenkosten ein bisschen tiefer, als wenn man etwas Altes kauft. Und das schlägt dann auch schon auf Tragbarkeit. Und darum muss man wirklich nachher einfach jedes Objekt individuell anschauen. Aber wenn man schon mal seine eigenen Zahlen hingelegt hat per Bank, dann kann man dann wirklich nur noch Verkaufsdokumentationen schicken und der Bank sagen, tun wir doch das mal rechnen, liegt das für mich drin oder nicht.
Was siehst du in der Praxis, das oft unterschätzt wird im Zusammenhang mit den Kosten beim Bau oder beim Kauf von Wohneigentum?
Ja, das ist schon vor allem, wenn man ältere Objekte kauft und man noch will renovieren, dass man dort manchmal ein bisschen zu wenig Budget einrechnet. Und dass man dort wirklich einen guten Puffer sollte einrechnen, aber wenn man zum Beispiel ein Haus kauft oder sagen wir mal ein Angebot abgibt für ein Haus, man ist in der zweiten Runde, dass man das Haus sicher noch einmal anschauen mit einem Bausachverständigen, dass der kann sagen, schau, das musst du schauen, das kommt auf dich zu, die elektrischen Leitungen, die Hausinstallation, all das Zeugs, das ist alt, das muss man machen und dass man dann dort sicher einen guten Puffer drin einrechnet noch. Es ist zwar nicht mehr so schlimm wie noch vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren, wo das angefangen hat mit diesen Baukosten, dass die so explodiert sind. Aber es kann einfach immer noch eine Überraschung passieren. Und wir bei der Bank Claire machen es so, dass wir wie ein Töpfchen machen für diesen Umbau. Und immer wenn man wieder Geld braucht, für Rechnungen zu zahlen, kann man aus diesem Töpfchen rausnehmen, eine Festhypothek machen, die dann nachher zu einem tieferen Zinssatz läuft, als zum Beispiel eine variable Hypothek, die das Töpfchen beinhaltet. Und wenn man dann nachher schlussendlich in diesem Töpfchen noch 50'000 Franken hat, die man nicht braucht, weil man gut ist durchgekommen mit den Umbaukosten, dann muss man das nachher auch nicht beziehen. Also man hat dann nachher nicht eine Hypothek, die man muss für Zinsen wo man eigentlich gar nicht bräuchte. Von dem her ist das noch eine flexible Art. Aber man hat sicher schon eingerechnet und muss nachher nicht noch einmal neue Verträge machen, weil man muss die Hypothek erhöhen.
Was kann ich denn nicht mit der Hypothek finanzieren?
Ja, wenn man zum Beispiel von einer Zweizimmerwohnung in ein grosses Haus geht, dann ist es zwangsweise so, dass man einfach mehr Möbel braucht. Und die Möbel, das kann man nicht über die Hypothek finanzieren. Also da muss man wirklich genug Reserven behalten. Also wir tun das sowieso immer einplanen, dass man sagt, wir tut für Möbel oder für überhaupt Unvorhergesehenes oder auch, dass man einfach gut schlafen kann, dass man einfach eine gewisse Reserve einplanen. Das mache ich selber so. Ich sage den Hunden immer einfach, dass ich auch wieder, also dass ich auch ruhig schlafen kann, nicht nur sie. Dass wir wirklich einfach dort eine Reserve haben und dass man das eben wirklich auch einplanen, dass man vielleicht eben ein neues Sofa oder einen grösseren Tisch oder was auch immer muss haben. Das sind auch Kostenpunkte, die nicht, ja, die sind nicht sehr wenig. Das summiert sich meistens. Dass man das wirklich einfach auf der Seite lässt. Weil das kann man definitiv nicht über die Hypothek abwickeln.
Habt ihr Spartipps für den Möbelkauf, den man einfach umsetzen kann?
Ich finde, das mache ich persönlich übrigens auch. Ich dann immer, quasi, also nicht immer, ich kaufe einmal Gartenmöbel ausser saisonal kaufen. Sprich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Gartenmöbel kaufen. Weil jetzt sind alle im Sale für nächstes Jahr. Klar, es steht draußen und es wird nicht benutzt. Aber man hat vielleicht bis zu 50% gespart. Und ich finde, solche Sachen sind immer extrem wichtig. Oder man kann, ich muss ganz ehrlich sagen, auch auf Facebook, auf so Communities, so Marketplace, kann man auch gute Secondhand-Sachen kaufen. Zum Beispiel, ich habe meinen Salontisch in der Stube, ist von der Brocki. Also, und es geht, ich finde jetzt persönlich, sieht Bomben aus. Es ist einfach, wie du kombinierst, oder? Dann sicher eine Wishlist machen, wo du einfach aufschreibst, was du gerne willst. Und dann siehst du manchmal, wenn du dich Newsletter abonnierst, ah, es ist gerade im Sale, dann kaufst du es dann. Wenn du kannst warten, dann wart. Es gibt Leute, die sagen, ich bin ungeduldig, ich will es jetzt unbedingt. Und dann kaufen sie es. Aber wenn du Geduld hast, dann haben wir gute Sales, es kommt Black Friday und jenes die andere. Und ein gutes Konzept. Wenn du ein gutes Konzept hast, kannst du dich auch von Fehlkäufen ja, machst du einfach keine Fehlkäufe, oder? Dann weißt du, okay, mein Wohnzimmer ist jetzt Mustard Yellow mit ein bisschen Rot und dann weißt du, dass du deine Accessoires in diesem Stil kaufst. Und du gehst nicht mehr einfach in Globus oder in Migros eine Vase kaufen, einfach so. Und nachher hast du daheim, merkst, oh, es passt gar nicht, aber ich bin eigentlich zu faul, um das wieder zurückzubringen. Oh, komm, ich behalte es, komm. Und dann hast du schon wieder 20 Franken ausgegeben und dort 20 Franken, dort 50 Franken, dort 100 Franken und dann bist du schon wieder bei 300 Franken, die du dann hättest können sparen.
Und die stehen meistens im Schrank dann, weil genau. Passt dann doch nicht, oder?
Genau, du sagst es, oder? Und ich glaube, dort kann man vielleicht ein bisschen sparen.
Das war mein grösstes Learning. Also einerseits mit euch, als ihr die Liste geschickt habt und es hat ein Farbkonzept gehabt und hast genau gewusst, was kaufen. Und aber mega krass genau das gleiche auch bei den Kleidern. Und vor allem, ich hatte immer so der Typ, so, schau, das T-Shirt gefällt mir. Und dann das gefällt mir auch. Und am Schluss hast du einfach im Kleiderschrank wie auch in der Wohnung alles so zusammengewürfelt die Sachen und du bist nie mega happy und hast aber recht viel Geld ausgegeben, weil du, wenn du das einmal halt mit einem Konzept machst und dann nachher passt es zusammen und es ist koordiniert und du gehst auf einen Schlag viel Geld aus, fühlt sich dann schon an wie, jetzt habe ich einen grossen Batzen ausgegeben, aber du tust nicht immer wieder nachkaufen, ich komme gar nicht mehr so gross in die Verführung, dann zu sagen, ich brauche jetzt noch etwas fürs Büro, weil ich weiss, das ist voll und das ist perfekt so, wie es ist. Und das Gleiche mit dem Kleiderschrank. Ich gehe nicht mehr und kaufe einfach nur irgendwie eben ein gelbes Tischchen, weil ich genau weiss, es passt jetzt voll nicht in meine restliche Garderobe. Früher hatte ich genau so Sachen immer wieder gemacht.
Und es ist ja nachhaltig, oder? Ja. Ich finde auch, du kaufst viel bewusster ein und einfach das... Einfach der Megakonsum minimiert sich auch. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen Nachhaltigkeitsgedanke, wo wir auch sehr... immer unseren Kunden möchten mitgeben, auch wenn sie sagen, hey, sie kommen gerade das Baby über und möchten irgendwie das Kinderzimmer gerade von Anfang an mit allem einrichten und sagen, hey, überlegen, das Kind wachsen, das Baby. Kaufen doch irgendeinen Wickeltisch, wo man nachher zu einer Kommode kann umgestalten oder irgendwie so. Einfach den Nachhaltigkeitsgedanken, oder Noemi?
Ja, einverstanden. Und was du eigentlich erwähnt hast, Angela, finde ich auch noch witzig mit dem Fashion-Vergleich, weil es sich tatsächlich, und ich glaube in beide, in Interior und in Fashion, sind zwei Sachen extrem wichtig für mich. Eine ist eben diese Wishlist. Das mache ich genau bei den Fashion-Sachen auch. Ich sehe Sachen und denke, okay, wenn ich mehrmals denke an diese Jacke, dann vielleicht habe ich wirklich einen Crash gehabt, mit dem muss ich schauen. Aber sonst, oft sehe ich nur auf der Wishlist einen Monat später und denke ich, ja, nein, doch, kann ich mir das sparen, oder? Und ich glaube, bei Interior ist genau das Gleiche. Und das Zweite ist, arbeiten eben mit so zeitlose Sachen. So mit dieser Kapsel-Wardrobe und wir könnten eigentlich mit dieser Kapsel-Interior machen. Wenn du eine schöne Vase kaufst, die zeitlos ist, dann kannst du das für Wohnzimmer, kannst du das für den Esstisch am Weihnachten platzieren, dann kannst du so in mehrere Situationen eigentlich nutzen und dann hast du es und musst du nicht eine extra für das kaufen, eine extra für das und dann ja, hast du einfach gute, schöne, zeitlose Sachen wie Teller, oder? Man kauft richtig einen schönen Set, kostet vielleicht 1000 Franken, aber dann hast du das wirklich die nächsten Jahre und kannst du für alles brauchen. Okay, vielleicht gibt es Leute, die sagen, okay, an Weihnachten habe ich gerne noch den speziellen Set, aber ist vielleicht nur eine. Wenn du schöne Sachen hast, dann kannst du wirklich das nutzen quasi immer, oder? Das finde ich eine gute, so sind zwei Gedanken und alle gehen dann in deine Richtung, alle, was du erwähnt hast, mit Nachhaltigkeit, oder? Wenn ich zeitlos kaufe, dann funktioniert jetzt und auch in mehreren Jahren, oder? Und dann habe ich das.
Ja. Und du hast weniger Sachen, was ja sehr ein befreiendes Gefühl ist, wenn du dann alle Schränke aufmachst und es ist so voll und gleich, also gerade bei den Kleidern, hast du dann wieder nichts zum Anlegen. Oder eben die Vase, es ist dann gleich nie die, die passt. Oder wo du jetzt noch cool findest, ein Jahr später findest, ist sie dir schon verleidet oder so, oder? Und ich finde, das ist mega, das Ordnung haben ist ja dann auch viel einfacher. Und da ein Verweis, es gibt eine Folge mit Ordnung, ich weiss jetzt die Nummern nicht, aber sie heisst, so bringst du Ordnung in dein Leben und die ist auch mega gut, ich versuche in den Shownotes noch verlinken. Aber es auch genau um das geht, dass eigentlich, wenn du ein Konzept hast und wenn du weißt, was du willst, du hast auch länger Freude, wenn du das Set hast, das Geschirrset oder so, und du hast es richtig gut ausgewählt und du weißt, das ist genau ich und ich freue mich auch 5 Jahre noch.
Definitiv, ja, bin ich einverstanden.
Wir sind beim Geld und ich habe noch eine weitere Frage. Was ist eure finanzielle Erfahrung mit Immobilien? Weil jetzt höre ich eigentlich mega viel immer von den Leuten, dass man sich ja eigentlich das Wohneigentum gar nicht mehr leisten kann in der Schweiz.
Ich habe daheim auch ein bisschen diskutiert mit meinem Mann, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist wirklich ein wichtiges Thema, finde ich. Wir wohnen in Rapperswil-Jona und momentan zum Beispiel eine 4,5-Zimmer-Wohnung kaufen, kostet es über 1 Million, bis zu 2 Millionen, was völlig übertrieben ist. Meine Schwester wohnt irgendwie ein bisschen außerhalb und die hat für ein Haus 1 Million gezahlt. Sie steigen enorm, die Leute kaufen es, weil nichts mehr anders rum ist. Und ich finde, wenn du etwas kaufst, dann geh am Anfang der Zeit, geh zur Bank und das amortisieren. Das so viel wie möglich amortisieren. Weil es können immer Sachen passieren im Leben, die positiv wie negativ sind. Du hast eine Familie, da kann vielleicht der Mann nicht mehr arbeiten oder die Frau nicht mehr arbeiten. Oder brauchst plötzlich ein neues Auto, weil du Zwillinge bekommst. Dann musst du wieder Geld anschaffen. Also es können immer unerwartete finanzielle Sachen kommen, die es nachher nicht mehr tragen kannst. Also solange du kannst, am Anfang so viel wie möglich amortisieren, ist es gut. Du kannst schon an Grenzen gehen von der Tragbarkeit. Aber nachher musst du schauen, dass die finanzielle Belastung wieder besser wird. Mhm. Weil es kommen immer unerwartete Sachen. Der Zins geht hoch. Mhm. Oder du musst plötzlich, ich weiss auch nicht, hast du Wasser im Haus? Oder ja, das wird vielleicht für die Versicherung gezahlt. Aber einfach unerwartete Sachen. Und das hat man, wir können auch noch tragen. Und darum am Anfang, ich bin dafür, dass man am Anfang so viel wie möglich amortisiert.
Wenn das möglich ist.
Wenn das möglich ist, natürlich.
Wenn das nicht möglich ist, einfach mit diesen gewisse quasi die nächsten 10 Jahre, wenn jetzt eine Fixhypothek ist, die ich nicht amortisieren kann, einfach sagen, okay, in diesen 10 Jahren habe ich ein Sparziel, weil wenn dann die Hypothek wieder auffällig ist, will ich quasi so viel, wie ich kann, wieder amortisieren. Falls der Fall, dass dann die Zinsen wirklich höher sind, das wissen wir nicht, dann kann man sich das noch leisten. Oder? Das ist auf jeden Fall wichtig.
Ja, aber unerwartete Sachen, die kommen, das vergessen die Leute oft, denke ich. Ich bin plötzlich... Weiß auch nicht, irgendwie musst du plötzlich, das Auto ist kaputt und du musst ein neues Auto haben und dann musst du 30'000 Franken ausgeben für ein Occasionauto oder keine Ahnung, einfach Sachen, die passieren können, die du nicht erwartest in deinem Leben oder plötzlich hast du einen Unfall und dann, wer weiß auch nicht, der Mann oder die Frau kann nicht mehr arbeiten und dann, wie machst du das? Also all so Sachen, klar, wir hoffen natürlich nicht, touch wood, oder? Aber so Sachen muss man auch ernst nehmen.
Ja, das Leben einfach manchmal auch noch andere Pläne hat, weder wir eigentlich.
Ja. Genau, und sich halt nicht überschulden. Aber ja, aber für das ist die Bank zuständig und da bist du der Profi.
Ich finde auch, grundsätzlich als Erfahrung würde ich noch ergänzen, für mich war interessant, dass jede Bank ein bisschen anderes rechnet. Also es gibt Sachen, die gleich sind für alle und Finessen, würde ich sagen, die ein bisschen anders sind, abhängig wo man geht. Und diese Übung habe ich mit meinem Mann gemacht, auch ja, als persönliches Interesse, oder? Man kann immer lernen von solchen Sachen. Und das fand ich noch interessant. Und auch jetzt muss ich sagen, ich habe auch Fälle erlebt von Freunden und Familien, natürlich mit Corona, gell? Die Preise sind extrem gestiegen, auch beim Bau, also nur für Haushub und solche Sachen. Und dann ist wirklich ein Schock, oder? Das ist einfach etwas, wo man sagt, oh, okay, wow, also was kann ich machen? Ist quasi auch vielleicht wirklich im Voraus arbeiten mit Architekten oder Generalunternehmen und im Voraus fragen, ey, was ist plus minus 20, ist plus minus 5? Weil natürlich, es macht bei plus minus 20 auf 2 Millionen, das ist ein riesiger Unterschied, oder? Und dann muss man schon denken, okay, wie mache ich dann denn, wenn plötzlich 200'000 mehr sind? Oder, 400'000, oder? Und dann, ja, das ist vielleicht etwas, wo man auch berücksichtigen muss und nicht einfach angehen und sagen, ja, mit der Architektin ist super und so, weil vielleicht gibt es auch andere, die rechnen ein bisschen genauer, oder? Und das kann auch helfen. Also am Ende muss man dann schauen für die persönliche Situation. Vielleicht für Familie macht dann keinen Unterschied, ob jetzt plus minus 20 ist, aber für andere schon. Und deshalb muss man dann schon schauen, ja. Würde ich als Tipp geben.
Ja, definitiv.
Was würdet ihr heute anders machen, wenn ihr nochmal würdet bauen?
Das ist eine spannende Frage. Wir haben vorher schon Eigentum gehabt, mein Mann und ich. Wir haben in einer kleineren Doppel-Familie ausgewohnt und haben natürlich alle Learnings haben wir können in neue Haus können integrieren. Das hat natürlich extrem geholfen. Wir haben genau gewusst, wie es ist mit Kind zu leben. Jetzt im Nachhinein ist lustig, wie sie sagt nachher neue sicher von ihrem Fenster, aber ich habe mein Fenster in der Küche mehr nach rechts gemacht. Das ist Peanuts. Vielleicht 30, 40 cm, weil wenn ich jetzt dort die Schiebetür aufmache, dann tätscht es ein bisschen an. Das ist so etwas. Und beim Gästebad, der Waschtisch ist aus Holz und ich habe nicht daran gedacht, dass meine Kinder jetzt ständig die Zähne putzen. Jetzt verfärbt das irgendwie. Ich muss eine andere Lösung finden. Ja, aber eigentlich sind das Kleinigkeiten. Wir haben wirklich ein gutes Konzept gehabt, mein Mann und ich. Und ich glaube, dadurch, dass wir vorher schon Eigentum hatten und schon mit meinem Sohn zusammen gelebt haben, also mein Sohn war auf der Welt, haben wir viele Learnings mitnehmen. Und das geben wir jetzt als neuen Ginger natürlich auch weiter. All unsere Learnings, was wir erlebt haben, wo kann man sparen, wo würde ich genauer hinschauen, eben ist es unterputzt, der Wasserhahn oder nicht, das ist wieder teurer, als wenn es nicht unterputzt ist. Also unterputzt heisst, wenn der Halle direkt aus der Wand kommt zum Beispiel. Was ist auch teuer? Also eben Raumhöhen, wenn es überdimensionale Höhe, Räume sind, ist teuer. Also Learnings können wir mitgeben. Oder Fenster. Sagen wir auch immer, hey, wenn ihr dunkle Fenster habt, müsst ihr einfach beachten. Alles, was schwarz ist, was momentan im Trend ist, ist einfach teurer. Wir geben auch andere Tipps und ja, aus unseren Learnings. Aber eigentlich muss ich sagen, bin ich zufrieden mit meinem Haus. Und bis jetzt gibt es vielleicht Kleinigkeiten dort in den Ecken, die mir nicht so gut gefällt. Aber das sehe nur ich, weil ich es gebaut habe mit meinem Mann. Aber jemand anderes, der reinkommt, sieht das nicht. Es sind kleine Sachen.
Ja, wie alle schon erwähnt hast, hat bei uns, es ist eigentlich wirklich ein Fenster, eine Schiebefenster, die ich gerne jetzt von der anderen Seite eröffnen möchte oder würde, ja. Und jetzt, es ist eben so, mein Schwiegervater meinte, ja, kannst du fragen, es ist sicher eine Kleinigkeit oder man kann nur das Fenster drehen und leider ist es nicht so und das kostet extrem viel. Für uns eigentlich, wir dachten, okay, es ist doch nicht so viel wert, wenn ich jetzt 15'000 Franken für...
Ja, okay. Ja,
ja, also sind 15'000 Franken und okay, wir gehen lieber in die Ferien, das Fenster bleibt so. Ja, und das ist vielleicht wirklich das Einzige, würde ich sagen. Was ich noch ergänzen würde, ich hatte den Glück, und das finde ich extrem wichtig beim Bauen, meine Schwiegereltern sind dort, wo wir gebaut haben und sie kennen die Lage. Und das finde ich extrem wichtig, für Fehler zu vermeiden beim Bau, weil es sind Kleinigkeiten, aber wie die Sonne geht, wo man sitzt, vielleicht im Sommer, lieber hier oder dort, das sind Kleinigkeiten. Also wenn man jetzt nicht die Familie in der Nähe hat, aber vielleicht die Nachbarschaft schon fragen, ey, wo sitzt ihr denn im Sommer? Kann ich euer Haus anschauen? Wie ist euer Ablauf dort im Sommer im Garten und so weiter mit dem Fenster? Weil das ist, glaube ich, eben, wenn man dann einen Fehler macht mit einem Fenster, weil, und dann ist es zu heiß und dann muss ich die ganze Zeit im Sommer Rollladen unten haben, ist auch schade, oder? Da muss man sich wirklich überlegen, okay, wie kann ich so viel wie möglich Informationen haben und dann kann ich solche Fehler dann nicht mehr machen oder vermeide. Ich glaube, wenn man baut, eben, man sagt, ich glaube, man muss dreimal bauen, um da richtig wirklich zufrieden zu sein.
Okay,
oder so.
Wenn wir noch ein höheres Budget haben.
Ja, also ich glaube, bei uns wird auch nicht der Fall. Also ist okay. Aber eben zum ersten Mal bauen, nur ein Fenster quasi, die mich ein bisschen stört, ist jetzt nicht so eine große Sache. Also natürlich haben wir auch interiormäßig vielleicht ein paar Sachen, wo ich denke, okay, das kann ich zukünftig ändern. Habe ich jetzt nicht so eine große Sache.
Und ich glaube auch, man muss, jeder hat gesagt, wenn man baut, muss man halt irgendwie 90% wird es perfekt und 10% wird es nicht perfekt. Und es ist, glaube ich, auch so. Also man muss auch können sagen, okay, es sind Menschen, die das gebaut haben, wo Menschen sind, passieren Fehler. Klar, es tut einem mega weh, weil es ist das eigene Geld. Und das tut natürlich extrem weh. Und da muss man halt manchmal auch Kompromisse eingehen. Ich glaube,
ja,
das ist auch wichtig zu sagen. Auch uns ist es manchmal passiert. Und jeden Tag auf die Baustelle gehen, das ist sehr wichtig.
Ja.
Einfach immer vor Ort sein. Ich ich war wirklich eine schreckliche Bauherrin. Ich habe gesagt, für jede Entscheidung läutet mir an. Ich komme. Ich komme mit all meinen Kindern und kann es anschauen. Weil nachher ist es gemacht und nachher müssen sie es wieder rückgängig machen und das kostet. Und dann fahre ich oder laufe ich einmal mehr dort oben, wo wir gerade unser Bau ausgebaut haben. Das ist mir dann es wert gewesen, oder?
Ja. Das finde ich absolut, also total wichtig auch. Das ist extrem, weil am Ende eben, wie alle sagen, das ist eigenes Geld. Man investiert das, eben ist eine Investition, das muss heben. Das muss bleiben die nächsten Jahre, man muss zufrieden sein. Wenn jetzt etwas stört, einmal unser Architekt meinte auch, wenn etwas dich stört, jetzt, dann sag es. Weil das wird dich stören die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Weil du siehst, wenn deine Augen das sehen, dann bleibt es. Du kannst das nicht weg von deinem Kopf. Und das stimmt. Also wenn etwas stört, dann lieber jetzt sagen, egal ob man denkt, okay, ich bin eine schreckliche Bauherrin, lieber jetzt, weil am Ende ist eigenes Geld, man investiert das und so muss man auch denken, eben ist eine Investition, es muss etwas bringen. Es ist nicht einfach ausgegeben und fertig, oder? Und da eben schließe ich mich voll ein mit Alexandra. Also da muss man wirklich dabei sein und nicht einfach machen lassen. Also als eigenen Tipp, ja. Obwohl, es gibt super Bauunternehmen und Leute, die schaffen, also das ist nicht so. Aber natürlich hat man vielleicht Vorstellungen und dann ist doch nicht so. Oder auch Kleinigkeiten, vielleicht kommt ein Stein und denkt, nein, das ist nicht, was ich wollte. Dann lieber jetzt, bevor das eben drauf ist, auf Cheminée oder weiß ich nicht was. Und dann, wir hatten so bald selber beim Cheminée, es war komplett anderes im Plan. Und während der Bau gehe ich dort und ich sehe, was eigentlich kommen sollte. Und denke ich, habe ich meinen Mann angerufen und gesagt, nein, also bitte stoppen, Architekten anrufen, wir müssen eine andere Cheminée entwerfen, weil so geht es nicht. Und das könnten wir eben noch machen und das war super. Sonst, ich glaube, für eine Cheminée gibt man auch 30.000, 35.000 Franken aus und nachher ist nicht gut, hat man keinen Platz vorbei. Also, das sind Kleinigkeiten, aber ich sage, nein, stopp jetzt, dann lieber 2 Wochen verlieren. Dafür ist dann super, oder? Und das sind eben Sachen, die man nur merkt, wenn man vor Ort ist, sonst hätten sie einfach ihre Arbeit erledigt. Mhm. Das ist so.
Und ihr habt vorhin auch noch gesagt, Kompromiss. Und ich glaube, das wäre etwas, was für mich am schwierigsten wäre. Du musst ja 500 Millionen kleine Entscheidungen treffen. Die Armatur, der Griff und so. Und wir haben nie den gleichen Geschmack.
Aber das ist auch nicht schlimm. Ich finde, das ist eine Bereicherung. Ich sehe das als etwas Positives. Weil ich finde, mein Mann und ich haben auch nicht den gleichen Geschmack, muss ich sagen. Aber wir finden uns immer irgendwo. Und er ist auch der, der mich immer ein bisschen down to earth runterbringt. Er sagt so, hey, alle, komm oben runter. Also, das machen wir sicher nicht. Also, das ist too much. Und das ist auch gut so. Also, ich sehe das eher als Bereicherung. Schlussendlich findet man immer etwas, einen guten Kompromiss. Also, wir haben das jetzt auch mit einem Boden, den wir hatten. Er hat um einen Terrazzo, ich auch, aber er wollte eher extravagant und ich eher schlicht. Und wir haben uns dann irgendwo in der Mitte gefunden. Und das ist dann nachher ein schönes Produkt rausgekommen. Es ist etwas Schönes rausgekommen. Also, klar, es ist schwierig, aber für das haben wir auch ein Konzept. Und zum Beispiel jetzt bei uns, wir haben jetzt auch Kunden, die dann komplett renovieren und eine Wohnung. Und sie haben von uns wirklich ein Konzept bekommen. Mit diesem Konzept gehen sie jetzt die Bemusterung machen. Und dann geht es ein bisschen einfacher, es ist ein bisschen weniger Konfliktpotenzial mit dem Ehemann, mit dem Architekt. Für den Architekt ist es auch Bereicherung, weil sie sagt, sorry, die Kunden wissen, was sie möchten. Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen das, oder Noemi? Also,
ich finde auch, es ist wirklich zu denken, es ist, sind zwei Parteien, die müssen sich finden, egal jetzt, wie man sich liebt und so weiter. Ich denke, es ist, in meinem persönlichen Fall war auch so, wir sind wieder von der Wishlist. Ich finde, ich bin mega Fan von dieser Wishlist, weil wir haben gesagt, okay, jeder macht seine eigene. Mein Mann kam wirklich ohne Witz mit, ich möchte ein Bett, der rollt raus vom Schlafzimmer, weil ich möchte unter den Sternen schlafen. Ich finde eigentlich eine super Idee, aber dann, ich meine, das kostet ja extrem viel und wir haben gesagt, okay, sorry, aber dieses Geld bei Sparaktion, oder, müssen wir leider ein bisschen anderes investieren. Und dann habe ich gesagt, du kannst auch ein Zelt mal im Garten stellen, oder? Hast das gleiche Gefühl oder eine Luftmatratze?
50 Franken im Abend.
Ja, das ist super. Und ja, und mit dieser Wishlist kamen wir eben wie down to earth beide, oder? Und dann findet man sich und dann sagt, okay, er ist lieber vielleicht zuständig für alles, was ich nicht gerne habe, wie Technologie und solche Sachen. Er lässt mich vielleicht ein bisschen mehr Raum, wo Einrichtung ist oder Stil. Und was er meinte zum Beispiel in unserem Fall, war, er schaut auch, dass die Kubikmeter quasi stimmen, weil das war ihm extrem wichtig, eben, dass dann nicht nachhinein quasi man sagt, ja, es ist zu klein, schade, dort müssen wir sparen. Nein, das spart man eben nicht. Dafür kann man vielleicht eben, kann Noemi dann eine andere Lösung dann suchen für etwas anderes.
Ich muss das noch ergänzen, es ist lustig, jetzt da hin, wo wir da gefahren sind, habe ich meinen Mann gefragt, was würdest du ändern? Ich habe gedacht, das würde mich jetzt noch wundern. Und er hat gesagt, mehr Keller. Und ich so, was? Und ich weiss noch, wir haben die Diskussionen gehabt. Ich habe gesagt, wir brauchen mehr Keller, wir brauchen mehr Stauraum. Mit drei Kindern, das Mal mit drei Kindern kam. Brauchen wir mehr Stauraum? Und er sagt, nein, nein, nein. Und jetzt, heute hierher kommt er und sagt, wir hätten einen grösseren Keller gebraucht. Und ich so, oh mein Gott, ich habe dir das 100 Mal gesagt. Und der Kompromiss war, wir machen jetzt nicht, dafür machen wir etwas anderes grösser. Und jetzt kommst du, aber du willst einen grösseren Keller. Also du siehst, auch im Nachhinein...
Es tut nachwirken.
Es hat jetzt 2 Jahre gebraucht, dass er mir das sagt, aber ich musste wirklich lachen im Auto. Man kann nie genug Stauraum haben.
Was der Podcast alles vorbringt.
Aber das stimmt, was du sagst. Das sehen wir auch bei Kunden. Sie unterschätzen oft den Stauraum. Mhm. Also kommen sie mit Plänen vom Schränke bei Eingang und dann Alexandra und ich schauen und sagen, okay, sie hat 4 Kinder, ich 2, vielleicht sie haben nur 1 oder egal jetzt wie viele Kinder, aber auch nur für Erwachsene, das ist mega eng. Also da fragen wir auch, sorry, wenn ihr kommt und eure Jacke ist nass, was macht ihr denn? Ich meine, du kannst nicht in einem riesigen Haus wohnen und dann hast du nur ein Mini-Ankleide oder... Garderobeschrank, oder? Und dann hast du keinen Platz für eine nasse Jacke. Also es sind Kleinigkeiten, aber Stauraum, mhm, eben bei Jacken oder einfach zu Hause für Bettwäsche, keine Ahnung, Toilettenpapier, alles, was man vielleicht ein bisschen vorkauft.
Möbel müssen nicht mal teuer sein. Also wir haben im Keller einen IKEA-Schrank. Also von dem her. Also es muss nicht immer der eingebaute vom Schreiner sein. Also es also kann auch von Mikasa sein. Also ist ja egal, was wir haben, oder? Ja.
Also, ihr habt es gehört, keine höheren Räume, genug Stauraum und es muss nicht gar nicht so teuer sein. Danke vielmals für eure spannenden Insights. Ich muss mir das jetzt gut überlegen mit dem Hausbau oder mit dem Umbau. Mit meinen Nerven.
Mach das unbedingt.
Und du kannst uns fragen jederzeit.
Ich würde wieder bauen, ohne Witz.
Das ist gut. Auch, sofort. Ja. Mehr Infos und eben Tipps und Tricks findet ihr direkt bei Noah & Ginger. Ich tue die Website und Instagram in den Shownotes verlinken. Oder ihr findet sie einfach unter Noah & Ginger. Genau. Tschüss zusammen, bis nächste Woche.
Ciao, Angela.
Ciao, Angela. Danke vielmals.